zweiten Advent, ja, wer zählen kann, ist im Vorteil. Das gilt aber in doppelter Hinsicht. Also es ist der zweite von diesen vier Adventssonntagen. So wird seit anderthalb Jahrtausenden die Zeit vor Weihnachten durchnummeriert. Aber das gilt auch in der zweiten Weise. Christen haben immer von einem dreifachen Advent gesprochen. Also Advent heißt ja Ankommen, Ankunft. Und wir reden von der Ankunft von Jesus und es geht in drei Richtungen. Das erste Kommen, der erste Advent ist das, woran wir meistens zuerst denken, wenn wir von Adventszeit reden. Das ist das Kommen von Jesus als Kind im Stall. Gott wird Mensch, kommt auf die Erde, er lebt, er stirbt, er steht auf von den Toten. Und das ist die Grundlage von allem anderen. Ohne das haben wir nichts. Es hatte die Freude, an manche Theologen zu lesen, die dann gesagt haben an der Stelle, ja, ist doch nicht so wichtig, was da historisch genau passiert ist. Also Inkarnation Gottes, Jungfrauengeburt, Auferstehung und so weiter. Ist doch nicht so wichtig, wie das genau historisch war. Wichtig ist doch, was es bedeutet. Und ich habe das nie so ganz verstanden. Ich immer gedacht habe, ja, was bedeutet? Ja, also wenn da nichts war, welche Bedeutung hat es dann? Das ist so, wenn ich sagen würde, es ist ja egal, ob meine Frau existiert, Hauptsache ist, dass sie mich liebt. Das ist, manche Leute haben so einen imaginären Freund oder so, aber das ist irgendwie nicht das Gleiche. Also die Grundlage ist das, dass Gott Mensch geworden ist, dass Jesus auf der Erde war, dass er ans Kreuz gegangen ist, dass er dass er den Tod überwunden hat, dass das tatsächlich in Zeit und Raum passiert ist. Da waren Leute dabei, die haben es erlebt, die haben es gesehen, die bezeugen es bis heute. Nur alleine die Grundlage, alleine die Tatsache, dass da einer war vor 2000 Jahren, der bestimmte Dinge getan hat, ändert auch noch nicht mein Leben. Allein die Tatsache, dass meine Frau existiert, solange ich sie nicht getroffen habe, hat mir das nichts genützt sozusagen. Das war die notwendige Voraussetzung. Aber das musste weitergehen. Wir brauchen den zweiten Advent und das heißt, Jesus kommt in dein Leben hinein. Ich habe gerade gehört, wie das ein junger Mann erlebt auf der Straße hier mitten in Marburg. Jesus kommt in sein Leben, in dein Leben hinein. Er kommt zu denen, die ihn einlassen. Im Johannesevangelium spricht Jesus das aus, an vielen Stellen, zum Beispiel in 14,23. Da sagt er, wer mich liebt, der wird mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben. Und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Also Jesus sagt, ich will mit dem Vater gemeinsam und dem Heiligen Geist, ergänze ich, bei dir einziehen, bei dir wohnen, in deinem Herzen, in deinem Leben wohnen. Und dann ist Advent, dann kommt Jesus zu dir. Also er ist gekommen, er kommt heute und es gibt diese dritte Dimension vom Advent. Er wird kommen, er kommt wieder. Und auch das haben Christen von Anfang an bekannt. Und er kommt wieder dann nicht als Kind im Stall, dann nicht in Verborgenheit, sondern als König in Herrlichkeit. Nicht um für die Sünden der Welt zu sterben, sondern um seine Ordnung, um seine Herrschaft aufzurichten für alle Zeit. Und er hat das angekündigt, es wurde angekündigt, als Jesus zum Himmel gefahren ist, wie es da heißt, also in die himmlische Dimension des Vaters zurückgekehrt ist, da wurde zu den Jüngern dann gesagt, genauso wie er aufgefahren ist, wird er wiederkommen. Und er selbst hat das schon vorher angekündigt und das ist unser Text aus Lukas 21 und einen Vers davon haben wir eingangs schon gehört. Lukas 21, 25 bis 28. Da spricht Jesus, es werden Zeichen geschehen an Sonne und Mond und Sternen und auf Erden wird den Völkern bange sein und sie werden verzagen vor dem Brausen und Wogen des Meeres. Und die Menschen werden vergehen vor Furcht und in Erwartung der Dinge, die kommen sollen über die ganze Erde. Denn die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen. Und alsdann werden sie sehen, den Menschensohn kommen in einer Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit. Wenn aber dieses anfängt zu geschehen, dann seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Amen. Wo führt das hin? Wo führt das hin? Das ist eine Frage, die manchmal gestellt wird von Christen oder von Nichtchristen, von Menschen, die sich einfach den Lauf dieser Welt anschauen. Wo soll das noch hinführen? Was soll noch kommen? Ob das, ja, wenn wir konfrontiert sind mit Naturkatastrophen und Klimawandel und einer Pandemie und Krisen und Terrorgeschichten und Chaos und so weiter in dieser Welt, dann kann man sich ja fragen, wo führt denn das hin? Wird das nochmal besser? Und kann man jetzt lange drüber reden, die kurze Antwort der Bibel ist, es muss schlimmer werden, bevor es besser wird. Es ist ein bisschen komplexer als das. Also ne, Weltgeschichte, so wie deine persönliche Geschichte, die geht ja nicht so in einer geraden Linie von A nach B. Ich habe das mal gesehen, so ein Cartoon, ne, so dein Plan für dein Leben, so A, B, gerade Linie mit dem Lineal und dann was wirklich passiert und das ist dann irgendwie ein bisschen komplexer, aber Gott führt dich trotzdem ans Ziel. So ist es in der Weltgeschichte eben auch. Es gibt Phasen, die friedlicher sind und dann wieder andere Phasen. Wenn du einen Christen in Deutschland gefragt hast, in der Zeit des 30-jährigen Krieges, als ganze Landstriche verwüstet wurden, hat er bestimmt gesagt, also hier, jetzt kann eigentlich nichts mehr kommen. Die Geschichte ist zu Ende. Jetzt heute oder morgen oder übermorgen muss eigentlich Jesus kommen, weil wir Armageddon haben wir gerade schon erlebt. Und dann ging die Geschichte aber weiter. Es gab neue Aufbrüche, Aufschwünge, Erweckungen. Und dann kam 300 Jahre später der Erste Weltkrieg. Und ich bin sehr selektiv in der Geschichtsschreibung. Und wo man wieder gedacht, man hat ihn den großen Krieg genannt, weil man nicht geglaubt hat, dass da noch so einer kommen würde, der sogar da noch schlimmer wird. Aber zwischendurch sind wieder Zeiten des Friedens. Also es ist nicht so einfach, ne? Es wird alles immer besser oder es wird alles immer schlimmer. Jesus erzählt eine Geschichte, die das ganz gut beschreibt. Und die mir so mein Denken geprägt hat darüber, wie ich die Zukunft sehe. Das ist ein Gleichnis von einem Bauern, der Weizen aussät. Und dann heißt es, da kommt ein Feind in der Nacht, irgendein böser Nachbar, der dann Unkraut aussät dazwischen. So, der war in unserem Garten, glaube ich, auch unterwegs, dieser Feind. Falls jemand Giersch ernten möchte im nächsten Frühjahr, ist er sehr herzlich willkommen, zu uns zu kommen. Aber der Punkt ist, also Jesus vergleicht diesen Acker mit der Welt und sagt, das Gute und das Böse, also der Weizen und das Unkraut, wachsen miteinander auf. Und etwaige Versuche, das vorher zu klären, dann kommen da in der Geschichte die Diener und sagen, sollen wir das Unkraut ausrupfen? Und der Herr sagt, am Anfang kann man offensichtlich diese Pflanzen auch nicht voneinander unterscheiden, habe ich gelernt. Dann rupft ihr den Weizen mit aus. Das muss erstmal ausreifen. Es muss beides miteinander aufwachsen. Die gute Saat Gottes und ja, das Böse, was dazwischen ist. Vor dem Ende der Zeit kann das nicht so sinnvoll sortiert werden. Und da, wo mehr oder weniger gläubige Menschen das versucht haben und sich zum Richter gemacht haben und gesagt haben, wir unterscheiden jetzt, wer hier gut und böse ist und wer dazugehört und wer nicht, und machen das noch mit Gewalt, ist immer wieder in die Katastrophe geführt. Also beides, das Gute und das Böse, reift aus in dieser Welt. Und das ist das, was wir erleben. Da passieren großartige Dinge und da passieren schreckliche Dinge. Jesus beschreibt hier in diesem Kapitel in Lukas 21 eine Entwicklung, kannst du auch im Matthäus-Evangelium Kapitel 24 lesen, das ist ganz ähnlich. Da wollen die Jünger gerne das wissen, was Christen immer auch gerne wissen wollen, nämlich, wie ist der Zeitplan? Wie muss ich mir das vorstellen? Es gibt ja ganze Bibliotheken mit Büchern, mit Schaubildern und Pfeilen und so, vielleicht habt ihr das mal gesehen. Eigentlich hatten sie über den Tempel gesprochen in Jerusalem, da sind sie gerade. Und Jesus sagt, ja, der wird übrigens nicht stehen bleiben. Das wird alles zerstört werden. Und für einen frommen Juden wie seine Jünger konnte das nur das Ende der Welt bedeuten. Wenn der Ort der Gegenwart Gottes auf der Erde nicht mehr da ist, dann kann von der Erde eigentlich nichts mehr übrig bleiben. Das war so ihr Denken damals. Er spricht prophetisch über die Zerstörung von Jerusalem und von dem Tempel, die 40 Jahre später passieren sollten durch die Römer, 70 nach Christus. Und dann geht er aber weiter und spricht von dem kommenden Ende. Danach fragen sie dann nämlich. Und er nennt dann verschiedene Vorzeichen. Dinge, die vorher geschehen. Da ist von Leuten die Rede, die sich als Messias, als Jesus ausgeben. Die sagen, sie wären ich, aber ich bin's nicht, sagt Jesus. Ihr werdet hören von Kriegen, von Aufruhr, Erdbeben, Hungersnöten und Seuchen. Es werden Zeichen am Himmel geschehen, es wird Verfolgung geben. Und dann hier in den Versen, die ich eben gelesen habe, geht es ja weiter. Zeichen an Sonne und Mond und Sternen. Es wird den Völkern bange sein. Sie werden verzagen vor dem Brausen des Meeres. Das ist jetzt wahrscheinlich nicht Angst vor einer Sturmflut oder so, sondern die Israeliten waren kein Seefahrervolk. Das Meer ist immer so ein Symbol für alles, was bedrohlich ist. Also das Brausen des Meeres, das könnte hier so das Tosen der Völker sein, die sich alle verschworen haben gegen das Volk Gottes. Und dann sagt er, oder weiter vorne schon, Vers 9, als er über diese Vorzeichen spricht, wenn ihr aber hören werdet von Kriegen und Aufruhr, so entsetzt euch nicht. Kriegt keine Panik. Denn das muss zuvor geschehen, aber das Ende ist noch nicht so bald da. Das Problem ist ja, wenn man sich diese Zeichen anguckt, also die sind nicht sehr spezifisch. Ja, ich hatte auch mal eine Phase, wo ich dann, wenn irgendwann über Erdbeben, die Zahl der Erdbeben hat in den letzten 10 Jahren zugenommen, solche Zeitungsausschnitte gesammelt habe und so. Ich dachte, aha, da könnte was sein. Aber eigentlich beschreibt Jesus lauter Dinge, die ganze Zeit passieren. Also wann war das genau, wo es keine Kriege gab und keine Erdbeben und keine Verfolgung von Menschen, die Jesus von ganzem Herzen nachgefolgt sind? Dass diese Dinge bezeichnen die Zeit, in der wir auf Jesus warten, vom Anfang bis zum Ende. Diese Zerstörung von Jerusalem war schon 40 Jahre, nachdem er das gesagt hat. Damals dachten die Gläubigen, okay, das war's, mehr kann jetzt nicht mehr kommen. Und die Geschichte ging gerade erst los. Und deshalb sagt er, entsetzt euch nicht, es ist dann noch nicht so weit. Wenn Jesus das so beschreibt und auch, ja, ich denke nochmal an dieses Gleichnis mit dem Unkraut und dem Weizen, dann kann man ihn wahrscheinlich so verstehen, dass die Dinge sich verdichten, dass es irgendwie mehr wird zum Ende hin. Aber wieder, das Unkraut wird mehr und der Weizen wird mehr. Also man kann wahrscheinlich sagen, dass im 20. Jahrhundert, das ist auch schon eine Weile her, ist, so viele Menschen für den Glauben an Christus gestorben sind wie nie zuvor. Gleichzeitig können wir aber auch sehen, dass so viele Menschen zum Glauben an Jesus gekommen sind wie nie zuvor, dass es Aufbrüche gegeben hat, die unerhört waren. Also wenn ich in meinem Studium wir über Mission gesprochen haben und so. Und dann ging es um Syrien. Ich greife das mal auf. Da hat man gesagt, okay, ja, wir wissen von vielleicht 25 Gläubigen, die also muslimischen Hintergrund haben, in ganz Syrien oder lass es 50 sein. Und da passiert auch nicht viel. Und jetzt hören wir von einem hier mitten in Marburg, der einen Anfang mit Jesus macht. Wir hören von Gemeinden, wo hunderte von Menschen Jesus anbeten. Da passiert was. Und das zieht sich durch die ganze Welt. Gleichzeitig nimmt eben der Druck und Verfolgung nimmt auch wiederum zu. Es gibt da eine Verdichtung, da wächst was auf. Das Problem ist, wo ist der Gipfelpunkt? Ja? Also wann ist die Spitze erreicht? Das wissen wir nicht. Und wenn man sich mit Geschichte beschäftigt, ich finde das sehr lehrreich tatsächlich, stellt man fest, dass in jedem Jahrhundert Christen gesagt haben, okay, jetzt war es aber die Spitze, jetzt mehr kommt nicht, das war's. Von daher bin ich da immer ein bisschen vorsichtig mit definitiven Aussagen. Wir wissen das nicht und wir sollen es offensichtlich auch gar nicht wissen. Wie gehen wir damit um? Da reden wir gleich drüber. Wir haben am Anfang vom Advent gesprochen, vom dreifachen Advent. Und diese Welt, von der hier die Rede ist, die Jesus beschreibt, ist ja die Welt nach dem ersten Advent, nach seinem ersten Kommen. Das ist die Welt, in die Jesus schon gekommen ist, wo die Engel gesagt haben, Friede, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Das ist die Welt, für die Jesus am Kreuz gestorben ist. Das ist die Welt, für die er der Erlöser geworden ist. Und wir haben so viel Gutes empfangen. Erlösung, neues Leben. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Wir haben den Sieg in ihm. Wir sind gesegnet mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Amen. Und wir haben auch noch nicht angefangen, wirklich durchzubuchstabieren, was das eigentlich heißt. Was er alles für uns hat. Was wir schon empfangen haben. Wir können das nie überschätzen. Jesus wird nicht kommen und sagen, jetzt hast du aber zu viel von mir erwartet. Wir erwarten immer noch zu wenig von ihm. Das, was wir uns ausdenken, wie er ist, das ist immer zu klein. Er ist, gibt ein altes Kinderlied, oder? Gott ist immer noch größer. Aber dennoch leben wir als Erlöste mitten in einer unerlösten Welt, in der Dinge kaputt gehen. Und noch schlimmer, die gute Botschaft kommt noch, ja, keine Sorge, wir sind als Erlöste auch der Vergänglichkeit dieser Welt ausgeliefert. Wir laufen da nicht durch, als hätten wir einen Astronautenanzug an, sondern es kann uns alles nichts anhaben, was ihr habt. Ja, es gibt das immer wieder unter Christen, dass wir solche Vorstellungen haben. So, nein, wir haben uns einfach nur gelernt, dass wir sterben müssen, das hat man uns eingeredet. In Wirklichkeit ist das ja alles schon passé für uns, wenn wir in Christus sind. Die Zeit klärt solche Missverständnisse meistens, wenn ich das mal so sagen darf. Ja, es gibt Leute, die sagen, nein, ich brauche keine Medizin, ne, das ist Jesus ist meine Medizin, Jesus ist mein Immunsystem und so weiter. Und manchmal triffst du die dann halt dann doch auf der Intensivstation wieder. Und ja, natürlich, es gibt Wunder. Gott handelt. Er ist nicht den Naturgesetzen unterworfen, er hat die sich selber ausgedacht und ist der Herr drüber. Er heilt. Er weckt von den Toten auf. Wir strecken uns danach aus, mehr zu sehen. Amen. Aber doch werden wir diese sterblichen, vergänglichen Körper auf dieser Seite der Ewigkeit nicht loswerden. Also, ich will nicht Unglauben proklamieren, aber in 80 Jahren werde ich wahrscheinlich nicht mehr hier körperlich auf der Erde unterwegs sein. Ja, prove me wrong. Aber Lazarus ist vom Tod, ich rede immer wieder von dem, ne? Der ist von den Toten auferweckt worden, als er schon im Verwesungsprozess war und es wird dann nichts weiter von ihm erzählt, außer dass sie ihn dann umbringen wollen dafür, dass er von den Toten, das ist ein bisschen komisch, aber eines Tages wird er wieder gestorben sein. Falls Gott ihn nicht irgendwie extra entrückt hat, aber das hätten sie wahrscheinlich erzählt. Ja, wir kommen aus der Nummer so nicht raus, obwohl wir so viel Wunderbares empfangen haben. Und ich habe neulich über Römer 8 gepredigt, über das Seufzen der Schöpfung. Ich will da nur noch mal euch dran erinnern und ihr könnt es sonst nachhören. Römer 8, ab Vers 18 spricht Paulus darüber. Über das ängstliche Harren aller Kreatur, also der ganzen Schöpfung, die darauf wartet, dass die Kinder Gottes offenbar werden. Die Schöpfung ist ja unterworfen der Vergänglichkeit. Ohne ihren Willen, sondern durch den, der sie unterworfen hat, doch auf Hoffnung. Denn auch die Schöpfung wird frei werden von der Knechtschaft der Vergänglichkeit. Aber die ganze Schöpfung seufzt und ängstet sich bis zu diesem Augenblick. Nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir den Geist als Erstlingsgabe haben, seufzen in uns selbst und sehnen uns nach der Kindschaft, der Erlösung unseres Leibes. Denn wir sind zwar gerettet, doch auf Hoffnung. Und so weiter. Ich werde jetzt nicht ins Detail gehen, aber Paulus spricht davon, die Schöpfung ist noch in diesem Leiden drin und wir stecken da mit drin. Und wir haben Hoffnung, wir haben Erlösung und wir erwarten, heißt es dann, die Erlösung unseres Leibes. Also, dass wir aus der Vergänglichkeit rauskommen, auferstehen zu einem neuen Leben, so wie Jesus uns schon vorangegangen ist und zu einem neuen Leben auferstanden ist. Das heißt, wir warten auf seine Wiederkunft. Und der Tag wird kommen, als dann werden sie ihn sehen, heißt es hier. Vers 27. Als dann werden sie sehen, den Menschensohn, das ist Christus, kommen in einer Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit. Er kommt. Und diesmal kommt er nicht im Verborgenen. Diesmal kommt er nicht zu Besuch. Vielleicht kennt ihr, es gibt so Geschichten manchmal, ja, als Jesus mal wieder auf die Erde kam, hat man nach dem Rechten geguckt und so inkognito. Nein, wenn er kommt, werden ihn alle sehen. Und er kommt als König, er kommt als Herrscher. Um die sichtbare Herrschaft zu übernehmen und diese trudelnde Schöpfung auf ihren guten Kurs zu bringen, auf seinen guten Kurs. Was passiert dann? Finden wir einiges dazu in der Bibel. Alle werden ihn sehen, habe ich schon gesagt. Die Spötter, die Gläubigen, die Frommen, die Ungläubigen, sie werden ihn alle sehen. Die einen werden verzweifeln, weil sie merken, sie haben aufs falsche Pferd gesetzt. Die anderen werden kaum den Jubelschrei rauskriegen, weil sie kaum noch zu hoffen gewagt hatten. Aber alle Knie, sagt Paulus, werden sich beugen vor Jesus Christus, dem Herrn. Und übrigens, da wird auch keiner dann selbstgerecht zum anderen rübergucken und sagen, habe ich es dir doch gesagt. Wir sind ja, glaube ich, beschäftigt mit dem, der da kommt. Wir werden uns beugen vor ihm. Und die Toten, heißt es, werden auferstehen aus ihren Gräbern. Und das, was offen geblieben ist in dieser Welt, wird geklärt werden. Das ist für mich, das ist die Botschaft vom Gericht, die ist für mich ein großer Trost. Die gibt Gott uns nicht, um uns Angst einzujagen und irgendeine düstere Pädagogik zu praktizieren, sondern die sagt, er macht es gut. Er bringt es ins Lot. Da, die viel gelitten, viel geopfert haben für Jesus und für ihren Nächsten, die dafür nie gesehen und nie geachtet wurden, die werden Ehre empfangen. Wenn du denkst, ah ja, ich racker mich ab, keiner sieht mich. Er sieht dich. Und die, die auf Kosten anderer ihr Leben ausgekostet haben, die werden die Rechnung bekommen. Er richtet die Dinge, die krumm sind, die schief sind, werden neu ausgerichtet. Und entscheidend wird die Frage sein, auf wen, worauf habe ich vertraut? Auf mich selbst, auf meine Frömmigkeit, auf meinen guten Willen, auf meine guten Anlagen? Oder habe ich mein Vertrauen auf diesen Jesus Christus gesetzt, dass er mich durchträgt? Die Schöpfung, wie wir sie kennen, kommt an ihr Ziel. Und Gott wird sie grundlegend erneuern. Die ist nicht einfach weg. Wir sind dann nicht einfach Geister. Ja, wir kriegen einen neuen Körper. Und wir kriegen einen neuen Himmel und eine neue Erde. Nach seiner Verheißung, sagt Petrus, in denen Gerechtigkeit wohnt. Was für eine Herrlichkeit. Und was machen wir jetzt damit? Ich glaube schon, Christus gibt eine Warnung an dieser Stelle. Gerade für satte, selbstzufriedene Christen. Da, wo wir ganz gut zurechtkommen, sagen, ja, ich habe irgendwie gehört, Jesus soll wiederkommen, manche Freaks reden da ständig von, aber eigentlich komme ich hier gut zurecht. Läuft doch. Das zitiere ich zum zweiten Mal in wenigen Wochen, Manfred Siebald. Ja, wir beten laut, Herr, komm doch wieder, und denken leise, jetzt noch nicht. Weiß nicht, ob dir das Gefühl dir bekannt vorkommt. Eigentlich ist doch ganz schön. Das und das, wenigstens meine Hochzeit will ich ja noch erleben oder so. Und das können wir uns überprüfen, wonach richten wir uns aus, worauf hoffen wir. Wir wollen nicht mit leeren Händen dastehen an diesem Tag, weil wir auf irdische Dinge gesetzt haben. Aber wenn wir mitleiden mit dieser Schöpfung, wenn wir mitseufzen über die Gebrochenheit dieser Welt, Jesus sagt mal, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit, dann haben wir hier Euangelion, gute Botschaft, Evangelium. Unser Herr kommt wieder, um alles ins Lot zu bringen. Wie gut ist das? Und wenn das so ist und wenn das die Wahrheit ist, dann ist das nicht eine Botschaft, die wir hören und sagen, ach ja, ist ja nett, freue mich, wenn es soweit ist. So, am nächsten Sonntag gibt es was Schönes zu essen, okay, schön. Aber solange ändert sich mein Alltag dadurch nicht. Sondern es hat Auswirkungen auf mein Heute. Das sagt Jesus. Wenn aber dies anfängt zu geschehen, Vers 28, dann seht auf, erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Seht auf, erhebt eure Häupter. Das ist eine Frage der Haltung, ja? Aber wann gilt denn das? Wann sollen wir aufsehen? Wenn er mit den Wolken kommt, gut, dann gucken sowieso alle. Aber warum sagt er, wenn das alles anfängt zu geschehen? Das scheint ja ein bisschen früher zu sein. Ja, oder wenn Zeichen geschehen an Sonne, Mond und Sternen. Oder doch schon, wenn wir hören von Kriegen und Aufruhr und hören von ihm, das Ende ist noch nicht da. Und noch nicht so bald. Ich glaube, was Jesus sagt, seht auf, erhebt eure Häupter, das ist nicht erst für den Tag X, sondern das sagt er uns für heute. Das sagt er dir heute, seh auf, erhebe dein Haupt, denn deine Erlösung naht. Mitten im Chaos, mitten in dem, was ungereimt ist, mitten in dem, was unfertig ist. Wir dürfen den Blick heben, wir dürfen erhobenen Hauptes gehen. Ja, wir müssen nicht schlurfen, kriechen. So Christen, die denken, sie müssen so demütig sein, dass sie ja immer irgendwie, man das in der Körperhaltung sieht. Ich liebe dieses Wort aus 3. Mose 26, 13. Da stellt sich Jahwe einmal mehr dem Volk Israel vor und er sagt, ich bin der Herr, euer Gott, der euch aus Ägyptenland geführt hat. Damit, Zielbestimmung, damit ihr nicht ihre Knechte bleibt. Und habe euer Joch zerbrochen. Diese Tragstange, ja, die einen runterdrückt. Habe euer Joch zerbrochen und habe euch aufrecht einhergehen lassen. 3. Mose 26, Vers 13. Ich habe euer Joch zerbrochen und habe euch aufrecht einhergehen lassen. Was für eine wunderbare Zusage und Zielbestimmung, was Gott für dein Leben will. Es gibt diesen Satz, der kursiert seit Jahrzehnten. Ich habe als Quelle gefunden Wilhelm Busch, also den alten Prediger in den 40er Jahren, der auch aufgestanden ist gegen die Nazis in der Bekennenden Kirche war, der hat gesagt, wer vor Gott kniet, der kann vor Menschen gerade stehen. Oder anders gesagt, wer aufsieht zu dem kommenden Retter, der kann aufrecht einhergehen. Und so können wir durch Krisen, auch durch diese Krise hindurchgehen. So können wir durch diese Welt hindurchgehen, unserem Herrn entgegen. Und diese Hoffnung, die wir haben, können wir mit Menschen teilen, die am Verzweifeln sind. Er kommt. Und wenn dies anfängt zu geschehen, und da sind wir mittendrin, dann seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Amen.